Was ist nun die Aufgabe des Knechts in 1. Mose 24? Auch für dieses zweite Video einige Verse aus diesem Abschnitt. Vers 2: Und Abraham sprach zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft sollst du gehen, in Vers 4, und meinem Sohn Isaak eine Frau nehmen. Und Vers 6, hüte dich davor, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Vers 10, und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin, und allerlei Güter seines Herrn hatte er bei sich. Vers 22, und es geschah, als die Kamele getrunken hatten, da nahm der Mann einen goldenen Ring, ein Beker sein Gewicht und 2 Spangen für ihre Arme, 10 Sekel Gold ihr Gewicht. Vers 53, und der Knecht zog silbernes Geschmeide und goldenes Geschmeide und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Wir haben letztes Mal schon gesehen, bei dem ersten Video, dass wir hier ganz klar einen historischen Bericht haben. Aber dass das viel zu wenig ist, hierin nur einen historischen Bericht zu sehen. Denn der Umfang von 1. Mose 24 ist doppelt so groß wie der Umfang in 1. Mose 1, wo es um die Erschaffung des ganzen Universums geht. Hier muss also noch eine weitere Bedeutung vorliegen. Tut sie in 1. Mose 1 übrigens auch. Auch da haben wir nicht nur einen geschichtlichen Bericht, sondern auch eine geistliche Bedeutung. Wir haben hier noch eine ganz klar andere Ebene. Das ist eben auch eine geistliche Bedeutung, die wir vor uns haben. Da haben wir aber auch gesehen, dass wir das nicht wörtlich übernehmen können. Aber die Prinzipien, die uns hier vorgestellt werden, die können auch wir auf unser Leben anwenden. Aber das ist natürlich immer noch zu wenig. Denn hier werden viele Dinge beschrieben, die wir in die heutige Zeit gar nicht so ohne weiteres übertragen können. Es gibt also hier noch eine typologische Bedeutung. Und diese typologische Bedeutung ist das, was uns am meisten interessiert. Denn wir haben hier ein wunderbares Bild in Rebekka, ein Bild, ein Hinweis auf die Versammlung Gottes. Wir haben das auch letztes Mal gesehen, wir finden das auch schon bei Eva. Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Hinweisen. Aber zunächst möchte ich noch mal kurz die anderen Personen hier vorstellen. Wir haben Abraham, der ist ein Bild von Gott, dem Vater. Wir haben den Knecht, ein Bild von dem Heiligen Geist. Wir haben Isaak, ein Bild von Jesus Christus als den verherrlichten Menschen, sitzend auf dem Thron Gottes im Himmel. Und Rebekka eben, ein Bild von der Versammlung Gottes oder von der Braut Christi. Ein Thema, das nach Eva 2000 Jahre später hier wieder aufgegriffen wird. Und da ist es völlig klar, dass das nicht nur eine bloße Wiederholung ist, sondern dass es einen Unterschied geben muss zwischen dem, was wir bei Eva sehen und was wir bei Rebekka sehen. Und das ist tatsächlich so. Eva wird uns in 1. Mose 2 vorgestellt als ein wunderbares Geschöpf Gottes, dass Gott sie bildete aus der Seite Adams und dass er sie dann zu Adam brachte. In Rebekka dagegen sehen wir mehr das Wirken des Knechtes, der durch seine Geschenke versucht, in ihrem Herzen eine Zuneigung für Isaak zu erzeugen. Das heißt, in Eva sehen wir mehr das Werk Gottes für die Braut, in Rebekka sehen wir mehr das Werk Gottes in der Braut. Und da sieht man schon den großen Unterschied in diesen beiden Bildern. Wenn man die typologische Seite hier sieht, lässt sich 1. Mose 24 in 3 Hauptabschnitte einteilen. Auf der einen Seite die ersten 9 Verse, da haben wir die Anweisungen Abrahams an seinen Knecht. Und das ist sicherlich auf der einen Seite ein wunderbares Bild von der Harmonie der Personen der Gottheit. Aber es zeigt uns noch etwas anderes. Es gibt uns einen Blick auf die Zukunft der Versammlung. Denn das Entscheidende ist, und da habe ich letztes Mal auch schon darauf hingewiesen, dass im Endeffekt Gott oder Abraham zu dem Knecht sagt, bringe die Braut zu Isaak und hüte dich, Isaak zu der Braut zu bringen. Das heißt, die Braut muss dorthin kommen, wo Isaak und wo sein Vater Abraham wohnt. Und das ist natürlich eine wichtige Botschaft, ein herrliches Bild, ein herrlicher Hinweis auf die Zukunft der Versammlung, die eben nicht hier auf dieser Erde sein wird. Ja, gibt es in der Zukunft keine Gläubigen, die hier auf dieser neuen Erde leben werden? Was ist mit Offenbarung 21, wo wir das eigentlich ganz eindeutig finden, dass Menschen diese neue Erde bewohnen werden? Was sind das für Menschen? Es sind ganz sicher Gläubige. Aber was für Gläubige sind das? Nun, es sind die Gläubigen aus der Zeit des Alten Testamentes. Und es sind die Menschen, die zum Glauben kommen, nach der Entrückung der Gläubigen, wo auch die Versammlung mit entrückt wird. Das heißt, es sind Gläubige aus allen Zeitepochen, die es gibt, mit Ausnahme der Gläubigen, die die Versammlung Gottes bilden. Und die Gläubigen, die die Versammlung Gottes bilden, das sind all die wiedergeborenen Christen von Pfingsten bis zur Entrückung. Das heißt, die werden nicht auf dieser neuen Erde leben. Für die Braut gibt es also, oder die Versammlung, eine ganz besondere Stellung. Ihre Zukunft, unsere Zukunft, ist im Haus des Vaters, unseres Herrn Jesus Christus, wie uns das in Johannes 14 beschrieben wird. Eben dort, wo der Vater all seine Reichtümer hat. Und das ist etwas, was uns diese ersten Verse zeigen. Danach kommt der zweite größte Block in diesem Kapitel. Das sind die Verse 10 bis 61. Das ist die Mission des Knechtes in Mesopotamien. Und die letzten Verse, die Verse 62 bis 67, zeigen uns dann das Zusammentreffen von Isaak und Rebekka im Land des Vaters. Ich will das mal so formulieren. Was ist die Aufgabe des Knechtes? Nun, wenn man sich diese Verse anguckt, dann sieht man viele Aktivitäten des Knechtes. Aber das Ganze lässt sich auf einen Punkt reduzieren, dass der Knecht nämlich eine Aufgabe hat. Und das ist, eine Frau für Isaak zu finden und ihr etwas von Isaak zu zeigen, sodass sie schon Isaak kennenlernt, obwohl sie ihn nicht mit den buchstäblichen Augen sehen kann. Aber durch die Dinge, die der Knecht übergibt, überbringt, lernt Rebekka schon, bevor sie Isaak buchstäblich sieht, lernt sie ihn schon kennen und lernt sie ihn wertschätzen. Vielleicht, um das etwas besser zu verstehen, könnte man Epheser 5 aufschlagen, diese Verse 5 bis 25 bis 27. Wenn man sich das anguckt, da sieht man etwas von der Liebe Christi zu seiner Braut, zu der Versammlung. Es heißt dort, wie auch, ich lese es mal in der Mitte von Vers 25, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir die Liebe des Christus darin, dass er sich für die Versammlung hingegeben hat. Vielleicht ein schwaches Bild davon und vielleicht wahrscheinlich der erste Hinweis im Neuen Testament auf die Versammlung in Form eines Bildes oder eines Gleichnisses. Das ist der reiche Kaufmann, der alles verkaufte, um eine sehr kostbare Perle zu besitzen. Ihr könnt das lesen in Matthäus 13, Vers 45 und die folgenden Verse. Der Jesus tat natürlich viel mehr. Er hat nicht nur alles verkauft, was er hatte, sondern er hat sich selbst hingegeben. Er hat sein eigenes Leben am Kreuz gelassen, um diese kostbare Perle, um diese Versammlung zu besitzen. Aber damit ist seine Liebe nicht zum Stillstand gekommen, wenn man das so überhaupt sagen kann, oder sie ist damit noch nicht erfüllt. Denn er ist jetzt unermüdlich für sie tätig. Und das sind die Verse 26 bis 27 in Epheser 5, um sie in Übereinstimmung mit sich selbst zu bringen. Das heißt, um die Versammlung zu heiligen, also alles zu trennen, was nicht zu ihm passt, was sie verunreinigen könnte. Sodass, wie es da eben steht, er sie heiligte, sie reinigend, damit sie eine würdige Braut für ihn wäre, so wie sein Herz sich das wünschte. Das ist diese große Seite, die uns hier vorgestellt wird. Aber wie passiert das? Wie geschieht das? Das sehen wir ein klein wenig bei der Aktivität des Knechtes. Denn der Knecht geht aus und sein Kennzeichen ist, dass er von den Schätzen Abrahams mitnimmt. Von allerlei unterschiedlichen Schätzen. Er nahm, wie ich das eben schon sagte, nicht alles mit, was Abraham hatte. Längst nicht alles, nur ein Bruchteil. Aber eine sehr gute Auswahl. Und das haben wir gesehen. Es gab Geschenke aus Gold, es gab Geschenke aus Silber, es gab verschiedene Kleider. Es war eine Auswahl, die er getroffen hatte. Und das erinnert mich immer wieder an diese Verse in Johannes 16, wo uns ein klein wenig von der Aktivität des Heiligen Geistes gezeigt wird. In Johannes 16, Vers 13, da sagte er Jesus selbst, dass er den Heiligen Geist senden würde. Und wenn der Heilige Geist auf dieser Erde sein wird, was wird er dann tun? Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Vers 15 noch, alles, was der Vater hat, ist mein. Das sind sehr wichtige Verse und das zeigt uns, ich denke, etwas, wovon das Bild in 1. Mose 24 zeugt. Alles, was der Vater hat, ist mein. Der Heilige Geist, der würde sie an alles erinnern, was der Jesus gesagt hat. Er würde ihnen die zukünftigen Dinge erzählen. Er wird uns den Gläubigen alles offenbaren, was in dem Herzen des Vaters ist. Und was ist in dem Herzen des Vaters? In dem Herzen des Vaters ist sein Sohn, der ihn vollkommen geehrt und verherrlicht hat. In dem Herzen des Vaters sind all die Schönheiten seines Sohnes, die er gesehen hat. Und der Heilige Geist nimmt jetzt etwas von diesen Schönheiten und er legt diese Schönheiten in unser Herz, sodass wir durch die Aktivität des Heiligen Geistes, durch das Lesen des Wortes Gottes, den Herrn Jesus kennenlernen. Und dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack bekommen von all den Schönheiten, von all den Herrlichkeiten, die uns erwarten. Denn wenn der Jesus dort in Johannes 16 sagt, alles, was der Vater hat, ist mein, dann bedeutet das, dass wir alles mit dem Herrn Jesus teilen werden. All die Schätze, die im Himmel sind, im Haus des Vaters, alle Reichtümer Gottes, des Vaters und des Sohnes. Und das ist etwas, was der Heilige Geist heute in unseren Herzen bewirken möchte. Und jetzt verstehen wir, warum der Knecht ein so wunderbares Bild von dieser Seite des Heiligen Geistes ist. Denn dieser Knecht, der hatte, ich benutze es mal einen technischen Ausdruck, der hatte Proben dieser Reichtümer bei sich. Allerlei Gut, wie es dort in 1. Mose 24 heißt. Er hatte etwas von diesen Schätzen bei sich, sodass Rebekka ein klein wenig von den Herrlichkeiten sehen konnte, die sie erwarten würde, wenn sie bei Isaak ist. Nein, sie sah nicht alles. Sie sah bei Weitem nicht alles. Sie sah nur ein ganz klein wenig. Aber das war schon so überwältigend, dass ihr Herz so mit dieser Person erfüllt gewesen ist. Dass sie sich sehnte, bei Isaak zu sein. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in deinem und in meinem Herzen bewirken möchte. Dass wir nicht auf all diese irdischen Dinge gucken. Dass wir nicht auf all diese irdischen Reichtümer gucken. Sondern er möchte unser Herz füllen mit den Schönheiten, mit den Herrlichkeiten, mit den Kostbarkeiten des Herrn Jesus. Rebekka konnte etwas von diesen Reichtümern sehen und dadurch wurde ihr Interesse wachgerufen. Nicht nur für diese Schätze, sondern für die Person, die diese Schätze besitzt. Die bei Isaak waren und die einmal ihr Teil sein werden, wenn sie mit dem Knecht zog. Ein wunderbarer Punkt, der uns hier in 1. Mose 24 gezeigt wird. Und lies mal dieses Kapitel. Lies mal dieses Kapitel und guck dir die Aktivitäten dieses erstaunlichen Knechtes an. Und dann lies mal Johannes 16 und dann guck dir mal die Aktivitäten des Heiligen Geistes an. Du findest sie auch noch in anderen Kapiteln im Johannesevangelium. Und hast du ein Herz, das sich erwärmen lässt von den Schönheiten und Herrlichkeiten des Herrn Jesus? Mich hat das immer beeindruckt, wenn ich Josia lese, da hört er etwas aus dem Wort Gottes. Und dann passiert etwas, was nur Gott sah. Und Gott lässt anschließend den Propheten zu ihm schicken und der Prophet sagt ihm, weil dein Herz weich geworden ist, weil Josia ein Herz hatte, das sich durch das Wort Gottes formen ließ. Haben wir ein solches Herz, das sich formen lässt durch die Schönheiten und durch die Herrlichkeiten, die uns jetzt schon der Heilige Geist von dem Herrn Jesus, von dem Vater zeigt, dass wir wirklich ein Verlangen haben, bei ihm zu sein, genießen wir diesen Vorgeschmack.